Stethoskop. Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die zweite Folge einer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Thrombose und Embolie. Dr. Christoph Österreicher spricht mit Dr. Oliver Schlager und Dr. Reinhard Ragam. In diesem Teil werden Symptome und diagnostische Abklärung von Thrombosen und Embolien diskutiert. Diese Podcast-Serie wurde in Zusammenarbeit mit der ÖGIA, der Österreichischen Gesellschaft für internistische Angiologie, konzipiert. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Im ersten Teil von unserer Podcast-Serie haben wir uns ja über die Epidemiologie und Risikofaktoren und Risikopopulationen unterhalten. Und in dem zweiten Teil wollen wir uns der Symptomatik und der diagnostischen Abklärung widmen. Reinhard, wie äußert sich denn eigentlich eine Thrombose und Embolie? Gibt es da irgendwie Unterschiede oder ist es sehr eindeutig eigentlich in der Symptomatik?
Was die Thrombose betrifft, ist die häufigste Entwicklung im Bereich des Beines. Und da sind oft sehr typische Symptome vorhanden. Das heißt, die einseitige Beinschwellung, die auch sehr schmerzhaft ist, also der Wadenkompressionsschmerz, ist hier so ein typisches Symptom oder ein klinisches Zeichen, das wir hier nennen können. Auf der anderen Seite auch die Überwärmung durch die Schwellung. Also das sind schon sehr typische Zeichen. Und wenn das einseitig auftritt, plötzlich auftritt, dann sollte das durchaus ein Alarmzeichen sein. Und hier sollte durchaus medizinische Fachexpertise eingeholt werden. Hier sollte zumindest eine ärztliche Begutachtung erfolgen, insbesondere wenn diese Beschwerden, wie ich schon erklärt habe, in Zusammenhang mit einer Risikosituation eingetreten sind, wie Immobilisierung oder eine länger dauernde Reise oder nach einem Eingriff. Was die Lungenembolie betrifft, da sind meistens der plötzlich einsetzende Schmerz in der Brust, also der klassische Thoraxschmerz, verbunden mit Kurzatmigkeit. Meist ist das auch schon länger bestehen gewesen. Also wenn man die Patienten dann genauer fragt, dann haben sie in den letzten ein, zwei Tagen schon bemerkt, dass es nicht mehr ganz so gut beim Stiegensteigen funktioniert, im Stehenbleiben, Luftnot auftritt. Also Sachen, die sonst normalerweise nicht passieren. Und dieses Gefühl der Luftnot, der Brustenge, kann durchaus auch ein sehr wichtiges und sehr akutes Alarmzeichen sein, dass sich hier eine Lungenembolie abspielt und man sollte unbedingt sofort eine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen beziehungsweise weitere diagnostische Abklärungsschritte durchführen lassen. Sonst können Thrombosen und Lungenembolien je nach Ausprägung und Lokalisation unterschiedlich schmerzhaft und unterschiedlich stark symptomatisch eben in die Schwellung bedrückt sein. Es kann auch ganz eine leichte milde Schwellung oder auch eine Venenzeichnung sein. Eine Venenentzündung kann begleitend auch sein. Das ist sehr schmerzhaft und lokal sehr gut eingrenzbar mit einer Rötung. Und da sieht man auch nicht den Venenstrang entlang der Haut. Also all diese Zeichen wären schon medizinisch eine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Das heißt im Endeffekt schon, dass es zu einem Verdrängen oder Ignorieren von entsprechenden Symptomen kommen kann. Und du hast auch gesagt, dass wenn man manchmal genauer nachfragt, dass die Patienten berichten, dass eigentlich schon zwei Tage Symptome vorgelegen sind und dass zum Beispiel das Verrichten von gewissen Aktivitäten ihnen nicht mehr möglich ist.
Das ist durchaus üblich, weil sich die Symptome eben unterschiedlich stark ausprägen können. Ich würde jetzt vielleicht sogar den Begriff anschleichend verwenden. Das heißt, und auch jeder empfindet eben Schmerz unterschiedlich stark und da gibt es Leute, die sind halt erst bei einer Schmerzskala von knapp 10, also fast beim Anschlag, erst dazu bereit, eine medizinische Einrichtung oder einen Arzt aufzusuchen. Manche kommen schon bei jedem kleinen Stechen oder Brennen oder Schmerz in irgendeiner Form oder eine gewisse Luftnot. Also das ist ganz individuell einzuschätzen. Also prinzipiell ist wichtig, dass man daran denkt, dass es auch das sein kann. Wir können es gut und rasch abklären und auch, wenn die Diagnose gestellt wird, auch sehr effizient behandeln. Wichtig ist, dass man die Symptome grundsätzlich ernst nimmt und dass man sie nicht zu weit nach hinten rausschiebt, um eine frühzeitige Abklärung bzw. auch eine rechtzeitige effiziente Behandlung zu starten, dass man das auch ernst nimmt und abklären lässt.
Du hast etwas sehr Interessantes angesprochen, nämlich, dass es subjektive Unterschiede in der Schmerzempfindung gibt. Daraus könnte man ableiten, dass es vielleicht auch Patientinnen und Patienten gibt, die vielleicht zu spät eine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Gibt es irgendwelche Symptome, bei denen eigentlich die Alarmglocken schrillen sollten und wo man dann weiß, jetzt muss ich unbedingt eine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen?
Ich fasse es kurz zusammen, das geschwollene Bein und die Luftnot. Also das sind Dinge, wenn die beiden vorhanden sind, dann ist eine sehr hohe klinische Vortestwahrscheinlichkeit, dass hier eine Thrombose und Lungenembolie vonstatten geht.
Und wenn du sagst geschwollenes Bein, also wenn man mit älteren Menschen redet, würden die sagen, sie haben alle heute geschwollene Beine oder am Abend geschwollene Beine und kommen nicht mehr so gut in den Schuh rein. Aber ich weiß ja, du hast es mir mal im persönlichen Gespräch erklärt, weil ich habe ja nur Lungenembolien gesehen, wie ich ärztlich tätig war. Wir haben nie so eine tiefe Beinvenenthrombose gesehen. Du verstehst unter Schwellung oder der Angiologe und die Angiologen verstehen unter Schwellung ja ganz was anderes.
Also nicht nur die klassische Knöchelschwellung oder eben am Vorfuß die Schwellung, die sein kann, sondern richtige Beinschwellung, also über die Wade hinausgehend, sogar der Oberschenkel, also das ganze Bein kann unter Umständen stark umfangdifferent sein im Vergleich zum anderen Bein. Und Schmerzen.
Okay, also Schmerzen, ist das druckempfindlich oder sind das einfach auch im Ruhezustand Schmerzen?
Das kann sehr stark sogar druckempfindlich sein, insbesondere der Wadenkompressionsschmerz. Wenn hier anständig schon Stase-Stauung vorherrscht, dann kann das richtig wehtun.
Ist das, um das abzugrenzen von einer Entzündung, weil du auch so Venenentzündungen genannt hast, ist das warm, erhitzt auch?
Es ist inflammiert, genau. Entzündung ist immer, Inflammation ist immer überwärmt und ist sehr stark schmerzhaft und man kann das auch richtig entlang tasten am Venenstrang, die Venenentzündung. Also das ist eigentlich eine Blickdiagnose.
Du hast Atemnot oder Luftnot angesprochen. Da wollte ich dich fragen, wie bietet sich das da? Ist das langsam oder schleichend? Ist das abhängig von der Größe des Gefäßes, das von der Embolie betroffen ist? Ist das schnell oder geht das schnell oder ist das langsam oder ist das akut oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder gibt es auch eine schlagartig auftretende Atemnot, wo der Patient das Gefühl hat, in der Sekunde zu ersticken?
Genau, hier gibt es alle Abstufungen im Prinzip. Also wenn nur sehr kleine Endstromgebiete in der Lunge betroffen sind, dann wird man das erst wahrscheinlich sehr spät merken, beziehungsweise sehr wild merken. Meist merkt man erst dann, wenn die Durchblutung so lange eingeschränkt ist im Lungengewebe, dass das Lungengewebe auch einen Infarkt erleidet. Man spricht ja auch umgangssprachlich bei der Lungenembolie vom Lungeninfarkt. Es entzündet sich dann auch ganz gerne auch die Pleura, das Rippfell sozusagen, wird dann mitgereizt und dann entsteht ein gut eingrenzbarer, lokalisierter Schmerz im Bereich des Thorax und kann dann erst das entscheidende, ausschlaggebende Symptom sein, dass die Patienten und Patientinnen erst dann zum Arzt gehen. Also wenn eine fulminante Lungenembolie ist, also massiv Gerinnsel abfährt in die Lungenstrombahn, sind alle Äste versperrt und verstopft, dann ist das natürlich ein sehr akuter Anfall an Luftnot und führt meistens zu einer Einweisung mit einem Notarzt.
Oliver, jetzt hat uns der Reinhard ja schön zusammengefasst, wie die Symptome aussehen und beziehungsweise welche, was vorliegen muss, damit die Alarmglocken eigentlich schrillen sollten. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ich jetzt eine tiefe Beinvenenthrombose habe oder dass ich vielleicht sogar eine Lungenembolie schon habe, wohin wende ich mich? Kann ich da in aller Ruhe morgen zum Hausarzt gehen, wenn der gerade Ordination hat, ab 17 Uhr? Oder soll ich die Rettung anrufen? Oder ist es am besten, ich wende mich an die Notfallaufnahme in ein Krankenhaus? Kann man das stratifizieren?
Also das hängt jetzt von der jeweiligen Situation ab. Wenn man jetzt ein geschwollenes Bein hat, Schmerzen im Bein hat, aber keine Atemnot hat, keinen Brustschmerz hat, keine Kurzatmigkeit, dann ist es etwas, was ernst zu nehmen ist als Venenthromboseverdacht. Aber wo es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, sofort den Notarzt zu rufen. Wichtig ist aber, dass unmittelbar ein Arzt aufgesucht werden sollte. Das heißt, das hängt jetzt ein bisschen von der geografischen Situation ab. Wenn man in einer Ortschaft ist, wo ein Hausarzt in der Nähe ist, dann ist es da durchaus sinnvoll, zunächst einmal den Hausarzt aufzusuchen. In den großen Ballungszentren, da macht es sicher Sinn, das jeweilige Spital und dort eine Erstuntersuchungsambulanz aufzusuchen und sich das anschauen zu lassen. Wenn es eher in den Bereich der Lungenembolie geht, das heißt, wenn man Atemnot hat, enge Gefühle in der Brust, Kurzatmigkeit, dann würde ich durchaus mit einer Rettung ins Spital fahren. Da würde ich nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen oder zu Fuß zum Arzt spazieren. Das ist etwas, wo man mit medizinischer Begleitung die nächste Erstuntersuchung oder Notaufnahme fahren sollte.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum man die öffentlichen Verkehrsmittel nicht in Anspruch nehmen sollte? Gibt es da einen spezifischen Grund dafür?
Die Lungenembolie ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Das heißt nicht, dass man jetzt notwendigerweise sofort stirbt, aber es ist eine Erkrankung, die mit dem Risiko dafür verbunden ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt Atemnot habe, Brustschmerzen beim Atmen und das Gefühl habe, ich kann in der Wohnung zwar vielleicht mich noch ganz gut bewegen, dann muss mir aber bewusst sein, dass sich die Situation auch verschlechtern kann und das kann dann relativ schnell gehen. Und für diesen Fall ist es wichtig, dass man medizinisch begleitet ins Spital gebracht wird, weil die Thrombosen, also die Blutgerinnsel in der Lungengefäßstrombahn, also in den Lungenarterien, die erschweren die Herzarbeit. Das ist das, was wir dann sozusagen spüren im Kreislauf. Und wenn sich da zusätzliche Thrombosen noch dazu entwickeln oder ein Blutgerinnsel, ein weiteres Gefäß in den Lungenarterien verstopft, dann kann das der Tropfen zu viel sein, der dann das Ganze aus dem Gleichgewicht bringt und wo dann eine gefährliche Situation sehr rasch eintreten kann.
Gibt es eigentlich auch so ein therapeutisches Fenster, wie zum Beispiel beim Myokardinfarkt oder beim Insult, wo beim Insult zählt ja im Endeffekt ja jede Minute zwischen dem Auftreten von Symptomen und einer entsprechenden Versorgung. Gibt es sowas Ähnliches auch bei der Beinvenenthrombose oder bei der Embolie?
Also es gibt jetzt keine Vorgabe im Sinne von Minuten oder Stunden dafür, aber das, was ganz klar ist, ist, je früher die Therapie begonnen wird, desto besser ist die Prognose. Das gilt sowohl für die Beinvenenthrombose als auch für die Lungenembolie. Und das gilt insbesondere dahingehend, dass Langzeitkomplikationen durch den frühen Therapiebeginn verhindert werden können. Die Therapie besteht ja in einem großen Teil der Fälle aus einer Blutverdünnungsbehandlung. Es gibt manche Fälle, wo zusätzlich zur Blutverdünnungsbehandlung dann noch andere Maßnahmen ergriffen werden. Aber je rascher diese Blutverdünnungsbehandlung begonnen wird und auch dann effizient und ohne Unterbrechung durchgeführt wird, desto geringer ist das Risiko, dass langfristige Probleme bestehen bleiben, und langfristige Probleme sind bei der Venenthrombose das sogenannte postthrombotische Syndrom, was dann dauerhaft über viele Jahre Beschwerden machen kann. Und bei der Lungenembolie ist es die chronisch thromboembolische Pulmonalhypertension. Das sind jeweils Folgen, die auftreten dadurch, dass das Blutgerinnsel nicht komplett entfernt wird oder sich nicht komplett auflöst und es dadurch dann zur Vernarbung und zum Teil auch zur Engstellung der betroffenen Gefäße kommt.
Das heißt also, wenn man Wetten da schaut, nicht sagen so, mein Gott, ich möchte jetzt noch die Saalwette hören, oder wenn man da dort sieht, so jetzt möchte ich aber schon noch wissen, wer der Mörder ist, sondern das heißt, besser rechtzeitig ins Krankenhaus.
Also das ist etwas, was ernst zu nehmen ist. Es ist kein Schnupfen, es ist kein Kopfweh, und es ist auch kein grippaler Infekt, sondern das ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung, die, wenn der Verdacht da ist, dass das eine Venenthrombose oder eine Lungenembolie sein könnte, dann muss man diesem Verdacht unmittelbar nachgehen und darf nicht warten.
Wenn jetzt ein Patient zu euch in die Notfallaufnahme kommt mit dem entsprechenden Verdacht, was macht sie dann? Gibt es einen Algorithmus für die diagnostische Abklärung? Ist das bei jedem dasselbe? Wie ist da das Vorgehen?
Also es gibt da eigentlich sehr gut etablierte Diagnosealgorithmen, sowohl für die Beinvenenthrombose als auch für die Lungenembolie, die von den jeweiligen Fachgesellschaften zusammengestellt wurden. Die haben etwas gemeinsam, wenn es um stabile Patienten geht, das heißt Patienten, die keinen lebensbedrohlichen Zustand haben durch eine gefährdete Kreislaufsituation, und das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie am Beginn immer eine Einschätzung der sogenannten klinischen Vortestwahrscheinlichkeit haben. Darunter versteht man Fragebögen, die gemeinsam mit dem Patienten durchgegangen werden, wo einerseits Patientenfragen gestellt werden, andererseits vom Untersucher bestimmte Parameter erhoben werden, und anhand dieser Parameter kann dann eingeschätzt werden, ob die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Patienten tatsächlich eine Venenthrombose oder eine Lungenembolie vorliegt, hoch, mittel oder gering ist. Und anhand dieser Risikoeinschätzung wird dann diagnostisch unterschiedlich weiter vorgegangen. Ist die klinische Wahrscheinlichkeit gering, dann ist in vielen Fällen der nächste Schritt zu einer Blutabnahme. Das heißt, da wird ein Blutwert bestimmt, das sogenannte D-Dimer. Das ist ein Spaltprodukt aus der Gerinnungskaskade vom Blut, das untersucht werden kann. Und wenn dieser D-Dimer-Wert dann auch negativ ist, also nicht erhöht ist, bei geringer klinischer Vortestwahrscheinlichkeit, dann kann auf diese Art und Weise sehr schnell die Venenthrombose oder Lungenembolie ausgeschlossen werden. Diesen D-Dimer-Wert sollte man nicht verwenden, wenn die klinische Vortestwahrscheinlichkeit höher ist. Dann hilft er nicht wirklich weiter, weil der D-Dimer-Wert hat die Eigenschaft, dass er eine sehr hohe Sensitivität, aber eine sehr niedrige Spezifität hat. Was heißt das? Das heißt, er schlägt sehr schnell an, aber er ist sehr unspezifisch. Das heißt, wenn der Wert negativ ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering und man kann ausschließen, dass der Betroffene, die Betroffene eine Venenthrombose oder Lungenembolie hat. Ist der Wert positiv, heißt das aber nicht automatisch, dass eine Lungenembolie oder Venenthrombose vorliegt, sondern der Wert wird positiv, zum Beispiel, wenn man einen gröberen Infekt hat. Der Wert kann positiv sein, manchmal in der Schwangerschaft, kann bei Tumorerkrankungen positiv sein oder auch nach operativen Eingriffen. Und anhand dieser Gruppierung Schwangerschaft, Tumorerkrankung, operative Eingriffe sehen wir schon, das sind Patienten, die jetzt per se schon wieder ein erhöhtes Risiko haben, eine Venenthrombose zu bekommen. Das heißt, da hilft uns dieser Wert eigentlich nicht wirklich weiter. Und dafür ist diese klinische Vortestwahrscheinlichkeitseinschätzung so wichtig. Weil wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Venenthrombose vorliegt oder eine Lungenembolie, dann heißt das, dass wir nicht den D-Dimer-Wert bestimmen, sondern unmittelbar mit einer bildgebenden Untersuchung weitermachen. Und die Bildgebung ist bei der Diagnose der Venenthrombose der Beine eine Ultraschalluntersuchung von den Beinvenen, ein sogenannter Kompressionsultraschall. Und die Bildgebung ist bei der Lungenembolie eine Computertomographie-Untersuchung von der Lunge mit Kontrastmittelgabe, wo die Pulmonalarterien, die Lungenarterien dargestellt werden und wo man dann sieht, ob hier ein Blutgerinnsel in den Lungenarterien vorliegt oder nicht.
Wie lange dauert es, bis man so einen D-Dimer-Wert hat in der klinischen Praxis?
Also der D-Dimer-Wert, es gibt auch Schnelltests, die nicht immer so zuverlässig sind, die zum Teil im niedergelassenen Bereich eingesetzt werden. In einem Routinelabor, in einem Spital, dauert die Bestimmung des D-Dimer-Wertes so circa 45 Minuten, 50 Minuten nach der Blutabnahme. Dann weiß man, ist der D-Dimer-Wert erhöht oder nicht erhöht. Es gibt auch eine sogenannte Altersadjustierung für das D-Dimer. Das heißt, der D-Dimer steigt mit steigendem Lebensalter naturgemäß leicht an. Das heißt, es gilt nicht für jede Altersgruppe der gleiche Grenzwert.
Was versteht man eigentlich unter Kompressionsultraschall? Kannst du vielleicht erklären, was das eigentlich ist und wo der Unterschied zu einem normalen, unter Anführungszeichen, Ultraschall liegt?
Der Kompressionsultraschall läuft so ab, dass die Vene am Bein im Querschnitt mit dem Ultraschallkopf dargestellt wird. Das heißt, es wird ein Querschnittsbild von der Vene gemacht. Das heißt, man sieht die Vene, die ja, wenn man es vereinfacht sagt, ein Röhrchen ist, durch das das Blut fließt im Querschnitt. Das heißt, man sieht einen Kreis. Und wenn man dann mit dem Ultraschallkopf, also mit dem Schallkopf, den man in der Hand hat, auf diese Vene drauf drückt, dann kann man diese Vene zudrücken, so wie jeder kann das bei sich probieren am Handrücken, wo man die Handrückenvenen sieht, wenn man die Hand runterhängen lässt und auf die Handrückenvene mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger drauf drückt, dann kann man die Vene wegdrücken. Da drückt man einfach drauf, dann ist die Vene zugedrückt. Das Gleiche machen wir im Ultraschall mit dem Schallkopf. Und wenn jetzt ein Blutgerinnsel in dieser Vene drinnen ist, dann lässt sich das nicht wegdrücken, weil das Blutgerinnsel ist ein bisschen fester. Und dann, wenn man mit dem Ultraschallkopf draufdrückt, dann bleibt dieser Kreis sozusagen, den man im Querschnitt sieht, bleibt da und man sieht weiterhin einen schwarzen Kreis im Querschnittbild der Vene und dann hat man den Beweis, dass dort ein Blutgerinnsel, also eine Thrombose drinnen sein muss.
zur Diagnostik der Embolien habe ich noch Fragen an dich. Und zwar, welche Rolle spielt denn eigentlich das EKG? Ist das noch immer so, dass man automatisch auch ein EKG macht oder ist das eigentlich veraltet oder so? Ist ja auch schon länger her, dass ich mein Medizinstudium abgeschlossen habe.
Also es gibt so indirekte Hinweise aus dem EKG. Das ist dann dieser sogenannte S1Q3-Typ im EKG. Darauf kann man sich letztlich nicht verlassen. Das, was schon eine wichtige Information ist, die man aus der EKG-Untersuchung bekommt, ist die Herzfrequenz und die Herzfrequenz, also der Puls. Wenn der Puls erhöht ist, die Herzfrequenz erhöht ist, dann ist das einer der Punkte zum Beispiel in der klinischen Vortestwahrscheinlichkeit für die Lungenembolie. Da verwenden wir im Allgemeinen Krankenhaus in Wien sehr oft den sogenannten Revised Geneva Score und da spielt die Herzfrequenz mit hinein, die dann auch zur Risikoeinschätzung eine wichtige Rolle spielt. Und diese Information, also wie hoch ist der Puls, wie hoch ist die Herzfrequenz, diese Information verwenden wir aus dem EKG.
Ihr habt es auch genannt, dass ja so Atemnot ein wesentliches Kardinalsymptom ist bei Lungenembolien. Im Endeffekt gibt es ja auch eine Störung des Gasaustausches, weil wenn ich sozusagen ein nicht perfundiertes Areal habe, das aber ventiliert wird, müsste ich im Endeffekt in diesem Areal keinen Sauerstoff aufnehmen können. Deswegen meine Frage ist, macht eigentlich eine Blutgasanalyse, eine arterielle, eigentlich Sinn oder ist das im Endeffekt nicht, ist es einfach zu wenig sozusagen an Lungengewebe, das dann nicht perfundiert wird?
Auch das ist etwas, was eine gewisse Zusatzinformation liefern kann. Das heißt, was man bei einer ausgeprägten Lungenembolie sehen wird, ist, dass der Sauerstoffpartialdruck im Blut und die Sättigung erniedrigt sein wird und möglicherweise sieht man einen erhöhten CO2-Partialdruck. Das sind aber sehr unspezifische Zeichen und ich würde mich nicht auf diese Schritte in der Diagnostik einlassen, weil sie unter Umständen zeitverzögernd sind, wenn man sich damit zu lange aufhält und jetzt keine unmittelbare therapeutische Konsequenz haben. Es gibt eben, wie gesagt, einen klaren Diagnosealgorithmus und da wird ich gerade bei einer Erkrankung wie bei der Lungenembolie, die eben durchaus bedrohlich werden kann, versuchen wirklich sehr stringent in diesem Algorithmus vorzugehen, um nicht durch andere Untersuchungen Zeit zu verlieren. Aber natürlich, wenn man die Situation hat, dass vielleicht schon andere Untersuchungen gemacht worden sind und man bekommt eine Reihe von Informationen, die man sonst nicht hätte, dann sind das alles Mosaiksteinchen, die man in die Evaluation mit einfließen lassen kann. Vielleicht ein wichtiger Punkt nur noch dazu, dass was auch zeigen soll, wie wichtig die rasche Diagnose ist, sowohl bei der Venenthrombose als auch bei der Lungenembolie, ist, dass es auch eine ganz klare Empfehlung gibt, nämlich, dass die Therapie, also die Blutverdünnungsbehandlung, bereits bei Verdacht begonnen werden soll. Das heißt, bevor die Diagnose gesichert wurde. Und das zeigt, wie wichtig es ist, hier rasch sozusagen die Behandlung zu beginnen, weil damit letztlich verhindert werden kann, dass sich zusätzliche Thromben bilden. Du hast schon angesprochen, vielleicht wird bei dem einen oder anderen Patienten eine Blutabnahme gemacht, dann wartet man auf den Blutwert. Wenn eine Computertomographie gemacht wird, das geht zwar sehr schnell, aber der Patient muss erst in die Radiologie gebracht werden, muss auf die CT-Liege gelegt werden, dann wird das CT gefahren, das dauert nur wenige Minuten, aber durch das alles verstreicht Zeit und deshalb ist es wichtig, dass bei starkem Verdacht die Therapie schon begonnen wird, bevor die Diagnose steht und sollte sich dann zeigen, dass keine Lungenembolie vorliegt, dann ist durch diese einmalige Gabe einer Blutverdünnung für den Patienten kein erhöhtes Risiko entstanden.
Wenn ich das jetzt einmal zusammenfassen darf, es gibt einen sehr, sehr gut etablierten diagnostischen Algorithmus, der im Endeffekt aus guten Gründen eigentlich befolgt werden sollte. Aber wem das auch alles ein bisschen zu schnell war, wir haben das aufbereitet. In der Beschreibung unten finden Sie auch einen Link direkt zum Runterladen, sowie auch bei den anderen Dokumenten, die wir begleitend vorbereitet haben. Und das heißt, im Endeffekt im Zentrum steht eigentlich der D-Dimer und die Anamnese und alles andere ist dann eigentlich weiterführend, wie zum Beispiel eine Angiografie oder ein Spiral-CT, das EKG oder die Blutgasanalyse ist im besten Fall begleitend oder liefern keine zusätzlichen Auskünfte und geben vielleicht höchstens Hinweise und verzögern die Diagnose.
Ja, das stimmt, wobei ich zum D-Dimer nochmal vielleicht sagen möchte, Gerade beim D-Dimer ist es auch wichtig, hier sich tatsächlich an die entsprechenden Empfehlungen zu halten, wann es bestimmt werden sollte. Und die können auch nachgelesen werden, zum Beispiel in der S2K-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, wo diese Clan-Algorithmen abzurufen sind. Ich sage es deshalb, weil ein positiver D-Dimer-Wert heißt nicht, dass jemand eine Venenthrombose hat oder eine Lungenembolie. Und das ist etwas, was wir auch sehr, sehr häufig sehen, dass Patientinnen und Patienten durch diesen Blutwert, der sehr schnell positiv sein kann, was noch gar nichts heißen muss, dann sehr stark verunsichert sind. Und wenn man tatsächlich in diesem Algorithmus vorgeht, dann erspart man vielen Patientinnen und Patienten auch Verunsicherung durch einen Blutwert, der dann vielleicht Angst auslöst, aber wenn keine Symptome vorliegen, das völlig unnötig ist eigentlich.
Du hast die SK2-Leitlinie angesprochen, die ist auch dieses Jahr im Februar aktualisiert worden, also die ist brandaktuell. Ich glaube, die ist auch irgendwie an die 100 Seiten lang, wenn nicht sogar länger. Also die können wir natürlich nicht widerspiegeln und zusammenfassen, aber wir haben uns ja erlaubt, Ausschnitte von der, wie zum Beispiel eben Risikofaktoren oder eben auch die diagnostische Abklärung, hier in Form von begleitenden Downloads zur Verfügung zu stellen. Du bist meiner letzten Frage eigentlich schon vorausgeeilt, weil ich dich fragen wollte, was irgendwie so ausschlaggebend ist für die Einleitung einer Therapie. Das hast du auch schon gesagt. Ein Verdacht reicht schon, um eine blutverdünnende Therapie einzuleiten, weil im besten Fall, wenn sich herausstellt, dass der Verdacht unbegründet war, war sozusagen diese Einmalgabe auch kein Problem.
Genau. Das, was wichtig ist vielleicht nur dazu auch zu sagen, dass was wir auch immer wieder in der Praxis sehen, ist, dass eine Therapie begonnen wurde, sicherlich im guten Glauben, weil ein Verdacht bestand, aber diese Therapie dann nicht beendet wurde. Das heißt, es ist wichtig, hier tatsächlich entsprechend diesen Algorithmen vorzugehen. Das heißt, wenn sich dann zeigt, dass keine Venenthrombose vorliegt oder keine Lungenembolie, dann sollte die Behandlung natürlich auch wieder beendet werden. Es kommt nicht sehr oft vor, aber es kommt doch immer wieder mal vor, dass Patienten über längere Zeit, mit längerer Zeit meine ich jetzt wirklich über mehrere Monate hinweg, eine starke Blutverdünnungsbehandlung bekommen und man dann draufkommt, dass eigentlich nie eine Sicherung der Diagnose durchgeführt wurde. Das heißt, wenn jetzt Patientinnen oder Patienten im hausärztlichen Bereich zum Beispiel sich ansehen lassen, weil ein Bein geschwollen ist, weil Schmerzen vorliegen, die Hausärztin startet eine Blutverdünnung und sagt, es sollte am nächsten Tag sofort eine Ultraschalluntersuchung gemacht werden, dann sollte das auch wirklich durchgeführt werden. Und wenn dann sich keine Thrombose bestätigt, dann sollte die Blutverdünnung auch wieder beendet werden.
Das ist wunderbar. Damit sind wir sozusagen mit dem Block fertig und in dem nächsten Teil widmen wir uns speziell der Therapie und der Nachsorge.
Sie hörten die zweite Folge einer dreiteiligen Podcast-Reihe anlässlich des 10. Weltthrombosetages. Es sprach Dr. Christoph Österreicher mit Dr. Oliver Schlager und Dr. Reinhard Ragam. Stethoskop. Medizin zum Nachhören.